Und da ist es so, dass Pflegesachverständige generell eben eine Expertise haben auf einem bestimmten Gebiet. Und das macht eben diese Ausbildung dann zum Pflegesachverständigen, zur Pflegesachverständigen aus, gelernt haben, pflegewissenschaftlich zu arbeiten und eben auch ein Gutachten zu erstellen. Weil wir arbeiten ja großteils für Sozialgerichte, Landgerichte oder für die Gerichte generell, für die Gerichtsbarkeit. Und da ist es eben von entscheidender Bedeutung, dass man weiß, wie ist ein Gutachten aufgebaut, weil wenn ich jetzt da irgendeinen Wisch ans Gericht schicke oder an Rechtsanwälte schicke, Ärztekammern, was auch immer, dann werde ich nicht so wirklich für voll genommen, sagen wir es mal so. Man muss eben eine Fachkraftqualifikation haben, eine gewisse Berufserfahrung. Also ich kann jetzt nicht auslernen und nach einem Jahr sagen, ich habe jetzt das Allwissen und kann jetzt eben als Sachverständiger losziehen. Das kann ich vielleicht als Gutachter machen, aber nicht als Sachverständiger.
Pflege faktisch, der Pflegepodcast. Powered by MediFox Dahn.
Ja, die Berufs- und Karrierewege in der Pflege sind vielfältig, spannend und auch super interessant. Und aus diesem Grund spreche ich heute mit Jens Henseleit. Jens arbeitet unter anderem als Pflegesachverständiger und er erstellt Gutachtungen zur Beurteilung einer Pflegebedürftigkeit bei superkomplexen Fällen oder auch bei haftungsrechtlichen Fragen. Und wir tauchen einfach ein in seinen beruflichen Alltag, gesetzlichen Grundlagen und welche Qualifikationen es benötigt, sich auf den Weg als Pflegesachverständiger zu machen. Ich finde, wie gesagt, diesen Bereich super spannend und ich stelle fest, dass es ein umfassendes klinisches, pflegerisches und auch rechtliches Fachwissen benötigt, um eben diesen Job ausführen zu können. Und es skizziert wieder auch eine wunderbare Möglichkeit, der Pflege und unserer Profession eine Stimme zu geben und auch außerhalb der vielleicht gewohnten und bekannten Versorgungssettings. In diesem Sinne einfach weiter diese wunderbare Folge im Podcast hören. Wir freuen uns auf dich.
Hallo lieber Jens, dir ein herzliches Willkommen hier bei mir im Podcast bei Pflege faktisch und schön, dass du die Zeit hast, dass du heute da bist, über ein ganz ja für mich neues Feld zu sprechen, nämlich die Aufgaben eines Pflegesachverständigen. Ich stelle dich jetzt einfach einmal kurz vor und dann habe ich ein paar Fragen mitgebracht und dann schauen wir, wie es so weitergeht. Jens, du bist nämlich ganz vielseitig aufgestellt. Ursprünglich kommst du aus der Pflege und hast zahlreiche Weiterbildungs- und Studienmöglichkeiten genutzt und du arbeitest aktuell als Gutachter und Pflegesachverständiger, Verfahrenspfleger und du bist Fachautor und Dozent und hostest eben auch den Podcast Mein Pflegecafé gemeinsam mit deiner Kollegin Dida Dünder und ihr habt auch eine Beratungsfirma zusammen gegründet. Genau, jetzt habe ich schon ganz viel gesprochen und dich vorgestellt, aber damit die Hörerinnen und Hörer dich auch noch ein bisschen besser kennenlernen, habe ich auch noch eine Einstiegsfrage für dich natürlich mitgebracht, nämlich dein Karriereweg, der spiegelt so die ganze Vielfalt und die Möglichkeiten auch wieder, die wir in den Pflegeberufen haben. Und da ist natürlich die Frage, was hat dich denn ja bewogen oder wie hat dich dein Weg dahin geführt, die Entscheidung zu treffen, in Richtung Gutachter und eben Pflegesachverständiger zu gehen?
Ja, hallo liebe Francesca, vielen lieben Dank für deine Einladung. Ich freue mich total, über unser Berufsbild sprechen zu dürfen, was ich glaube, ziemlich vielen noch nicht so richtig bekannt sein dürfte. Man hört es hier und da immer häufiger, aber was tatsächlich dahinter steckt, wissen, glaube ich, die wenigsten. Umso mehr habe ich mich über deine Anfrage gefreut. Wie ich tatsächlich dazu gekommen bin, ist es ganz einfach zu sagen, ich verdanke das meinem Vater, weil mein Vater damals mein Chef war mit meiner Mutter zusammen. Ich habe nämlich auch im elterlichen Pflegedienst gearbeitet.
Okay.
Und irgendwann, es war so gewesen, dass ich eine Zeit vorher einen Autounfall hatte und hatte mir drei Brustwirbel gebrochen. Und dann war klar, dass man also in der direkten Pflege nicht mehr so wirklich arbeiten kann. Und dann kam er irgendwann um die Ecke, der war politisch gut vernetzt. Du, ich habe da mit jemandem unterhalten, die ist Pflegesachverständige, wäre das nicht auch was für dich? So, das war das erste Mal, dass ich von diesem Berufsbild damals gehört habe. Das war 2011, 10 oder 11 war das gewesen. Und habe mich dann schlau gemacht, was das ist. Und da ich schon immer sehr gesetzesinteressiert war und immer sehr gerne auch Sachen analysiert habe und ich auch ein fotografisches Gedächtnis hatte, das habe ich leider nicht mehr, aber ich hatte mal ein fotografisches Gedächtnis, war das klar, dass ich das gerne machen möchte und habe dann gesucht, wo man das machen kann und habe dann damals beim TÜV diese Weiterbildung gemacht und ich kann das heute wirklich also mit Stolz sagen, dass ich das Glück hatte, bei den sogenannten alten Hasen zu lernen, die also damals so die ersten waren, mit diesem Berufsbild, die das dann, sag ich mal, schon die 5 bis 10 Jahre davor gemacht haben und die dann irgendwann, ja, mit dem TÜV Rheinland zusammen dieses Weiterbildungskonzept ausgearbeitet haben. Und so bin ich zum Pflegesachverständigen gekommen.
Und jetzt hast du gesagt, ein fotografisches Gedächtnis, das hilft dir, um die ganzen Paragraphen und die gesetzlichen Grundlagen, hat dir das geholfen, um das quasi klar zu haben im Kopf? Weil das ist ja schon auch eher ein Thema, was vielleicht ein bisschen schwieriger zugänglich ist.
Ja, also mir hat es auf jeden Fall dahingehend geholfen, dass ich noch nie so richtig lernen musste. Also in der Schulzeit war das klar, also ich war so ein Chaotenkind, sage ich mal, so ein typischer Junge, lernen war nie so wirklich meine Sache. Und als ich dann aber die Ausbildung gemacht habe zum Krankenpfleger, also noch richtig Krankenpfleger damals, habe ich dann festgestellt, dass mir Lernen eigentlich ziemlich einfach fällt, weil ich lese etwas, was mich interessiert. Also das ist dieses Schlagwort, das Interesse muss da sein für eine Sache. Und dann habe ich das im Kopf gehabt. Und das war, sage ich mal, Zeit meines Berufslebens bis jetzt so mein klitzekleiner Vorteil für mich selber, weil ich mir eben... Ich lese mir eine Akte zum Beispiel durch, Gerichtsakte werden wir noch zu kommen und weiß, was vorne steht. Also ich muss mir nicht permanent irgendwelche Notizen machen, sondern kann mir eben diese Sachen merken. Oder besser, mittlerweile, es ist so ein bisschen verloren gegangen, das muss ich schon sagen. Aber es fällt mir sehr einfach, analytisch Sachen auseinanderzunehmen und den Paragraphen im Kopf zu behalten.
Okay, analytisch und Paragraphen im Kopf zu halten, also das sind auch noch ein paar Stichpunkte, weil... Wie gesagt, ich hatte bis jetzt überhaupt gar keine Berührungspunkte mit einem Pflegesachverständiger oder auch dem Berufsbild. Also du bist bis jetzt mein erster Kontakt. Deswegen finde ich das auch so cool, dass ich dich auch jetzt interviewen kann. Weil was sind denn überhaupt die Hauptaufgaben eines Pflegesachverständigen und was ist das Berufsbild dahinter? Also vielleicht können wir übergeordnet da einmal einsteigen.
Ja, also es ist tatsächlich so, Sachverständiger darf sich ja jeder nennen. Das ist generell so, ich kann Sachverständiger für Gummibärchen sein, für Tischholzplatten, für Handys. Es ist kein geschützter Berufstitel, aber... Pflegesachverständige, das muss man so ein bisschen unterscheiden. Also wir sind klar Pflegefachkräfte. Also das ist so die Grundvoraussetzung. Ich kann jetzt nicht von außen kommen und keinen Fachberuf erlernt haben und dann sagen, ich bin jetzt Pflegesachverständiger. Da muss man nämlich aufpassen, das machen auch manche. Ich empfehle immer, sich die Qualifikation anzugucken, weil es geht eben darum, dass wir auf einem bestimmten Gebiet, also ich bin kein Experte für alles, sondern auf einem bestimmten Gebiet eine Expertise haben, die uns quasi... muss jetzt mal völlig übertrieben zu sagen, in diesem Bereich unschlagbar macht, wo uns keiner ein X für ein U vormacht, wo wir einfach wissen, wie es funktioniert. In meinem Fall ist das eben Feststellung der Pflegebedürftigkeit und Eruierung von Pflegefehlern, wenn man das so einfach sagen kann. Und da ist es so, dass Pflegesachverständige generell eben eine Expertise haben auf einem bestimmten Gebiet und das macht eben diese Ausbildung dann zum Pflegesachverständigen, zur Pflegesachverständigen aus, gelernt haben, pflegewissenschaftlich zu arbeiten. Und eben auch ein Gutachten zu erstellen. Weil wir arbeiten ja großteils für Sozialgerichte, Landgerichte oder für die Gerichte generell, für die Gerichtsbarkeit. Und da ist es eben von entscheidender Bedeutung, dass man weiß, wie ist ein Gutachten aufgebaut. Weil wenn ich jetzt da irgendeinen Wisch ans Gericht schicke oder an Rechtsanwälte schicke, Ärztekammern, was auch immer, dann werde ich nicht so wirklich für voll genommen, sagen wir es mal so. Und man muss eben eine Fachkraftqualifikation haben, eine gewisse Berufserfahrung, also ich kann jetzt nicht auslernen und nach einem Jahr sagen, ich habe jetzt das Allwissen und kann jetzt eben als Sachverständiger losziehen. Das kann ich vielleicht als Gutachter machen, aber nicht als Sachverständiger.
Und wenn du jetzt sagst, die Gerichtbarkeit oder die Sozialgerichte, die fordern dich an oder die fragen dich an, also in welchen Bereichen kann das denn sein oder in welchen Bereichen kann ich noch als Pflegesachverständiger arbeiten? Du hast jetzt gesagt, deine Expertise ist einmal so die Feststellung der Pflegebedürftigkeit und auch so die Pflegefehler, ich mache das mal in Anführungsstrichen.
Genau, ja.
Und für welche Bereiche geht das denn noch? Also welche Bereiche beschließt das denn noch ein?
Also wir können überall, also was heißt wir können, wir tauchen überall dort auf, wo eben spezialisiertes Fachwissen benötigt wird. Das kann in stationären Einrichtungen sein, wenn es eben zum einen um die Beurteilung oder Beratung zur Pflegequalität geht. Auch in den stationären Einrichtungen ist es ja sehr wichtig geworden, dass man weiß, wie funktioniert das Begutachtungsverfahren. Also die Feststellung der Pflegebedürftigkeit stellt ja nicht wirklich die Pflegebedürftigkeit fest, sondern anhand eines standardisierten Verfahrens fest, welche Leistung jemand hat. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Aber diese Leistungen sorgen eben dafür, dass wirtschaftlich gearbeitet werden kann. Wir sind bei Versicherungen unterwegs. Ja, weil es ist ja auch so, wenn Leute, und ich glaube, in dem Feld wird uns niemand einordnen können, aber wenn jemand einen Autounfall zum Beispiel hatte und ist danach so geschädigt, dass er meinetwegen in seinem Haus ohne Umbau, ohne Hilfsmittel nicht wohnen kann, dann ist das meistens so, dass bis zu einem gewissen Punkt geklärt ist, Pflegebedürftigkeit, welche Gelder zur Verfügung stehen und so weiter. Und dann kommt die Versicherung zu uns und sagt, können Sie da mal hingehen und aus Ihrer Expertise heraus beurteilen, und das gibt es eben ein Spezialgebiet, eben Wohnraumanpassung, wie das Haus so gestaltet werden muss und kann, dass derjenige wieder zu Hause leben kann. Sowas machen eben auch Pflegesachverständige.
Okay, also wie gesagt, ich hatte das tatsächlich nicht so auf dem Schirm, dass irgendwie Pflegesachverständige tatsächlich auch in den Wirtschaftszweigen oder Versicherungen unterwegs sind, oder ich hatte da eher so ein bisschen die Ärzte noch in meinem alten Denken wahrscheinlich im Fokus, und es war mir gar nicht klar, dass da im Endeffekt auch die Pflege rein kann. Also als Pflegesachverständiger mit ihrer Expertise sozusagen.
Also man muss ja sagen, die Sozialgerichtsbarkeit ist ja sehr arztlastig. Das ist auch immer noch gesetzlich so geregelt. Nichtsdestotrotz, und das verdanken wir eben den alten Hasen, die damals immer wieder an die Gerichte herangetreten sind, also an die Gerichtsbarkeit, immer wieder darauf hingewiesen haben, dass es pflegefachliche Themen sind, dass es pflegefachlich besprochen werden sollte. Und das führte irgendwann dazu, dass so ein Umdenken einsetzte. Es gibt Gerichte, die arbeiten ganz strikt mit Ärzten zusammen und sagen, Pflegefachkräfte auf gar keinen Fall. Ich habe selber schon Akten gekriegt, ein halbes Jahr nach Festlegung, dass ich als Sachverständiger eben beauftragt werde. Die haben sich dann gestritten über mich. Also nicht über meine Person, sondern über meinen Titel, weil die andere Seite sagte, nee, ich will einen Arzt haben. Und dann hat irgendwann die Gerichtsbarkeit gesagt, nein, es ist pflegefachliches Thema, macht ein Pflegesachverständiger. Also es gibt so immer mehr das Verständnis dafür, dass eben pflegefachliche Themen eben auch von Pflegefachkräften, dann Pflegesachverständigen bearbeitet werden sollten, weil, also ich möchte keinen schlecht reden, aber es ist schon so, dass in der Arzt- oder in dem Studium das Thema Pflege jetzt gerade nicht sehr umfangreich ist, sagen wir es mal so. Und wenn wir eben in einem Haftungsfall zum Beispiel darüber reden, Sturz, wie kann ein Sturz entstanden sein, kann überhaupt die Einrichtung oder eine Fachkraft dafür verantwortlich gemacht werden, dass die Person gestürzt ist, dann muss ich ja ein Verständnis dafür haben, wie arbeitet eine Fachkraft, wie arbeitet die Einrichtung, wie sind die Arbeitsläufe gestaltet, welche Standards gibt es, welche Arbeitsrichtlinien gibt es, wie funktioniert, und das ist das sehr Entscheidende dabei, die Pflegedokumentation. Viele Sachen, also das gesprochene Wort und das geschriebene Wort, wir kennen das alle. Und wenn ich nicht weiß, wie eben diese Pflegesoftwaren aufgebaut sind, wenn ich nicht weiß, wie richtig dokumentiert wird, wenn ich nicht weiß, wie ein Pflegeprozess funktioniert, kann ich auch nicht eruieren, könnte es sein, dass hier jemand vielleicht, die Schuld will ich gar nicht sagen, aber die Ursache dafür ist, dass eben dieser Sturz passiert ist, sagen wir es mal so vorsichtig. Aber wir legen ja nicht fest und klagen an, sondern wir sind ja ein Hilfsmittel fürs Gericht oder für die Gerichte so. Und da geht eben immer mehr der Trend hin zu Pflegesachverständigen, wenngleich gesetzlich immer noch geregelt ist Ärzte und Ärztinnen.
Okay, dann hoffen wir, dass, wir wissen ja im Moment alle nicht so ganz genau, was passiert mit unserer neuen, potenziellen neuen Regierung oder der neuen Koalition, die sich bilden wird. Also vielleicht ist da ja auch nochmal ein Ansatz zu sagen, ja, wir gucken nochmal hin, was die Pflege eigentlich kann für Qualifikationen oder auch für Kompetenzen hat. Ne? Ich schiele auch nochmal Richtung PKG, also mal gucken, was da vielleicht noch passiert. Genau, aber nochmal einmal ganz kurz zurück. Du hast gesagt, von den Qualifikationen her, also ich sollte oder ich muss eine Ausbildung in der Pflege haben, Berufserfahrung, und dann ist das eher eine Aus-, Fort- und Weiterbildung, oder ist das mittlerweile auch schon in irgendeinem Studium verankert sozusagen? Was würdest du empfehlen, beziehungsweise wie ist da die Grundlage, um eben als Pflegesachverständige, Verständiger zu arbeiten?
Nee, es ist tatsächlich noch kein Teil des Bestandteils des Studiums. Was man natürlich in einem Studium wunderbar lernt, ist eben das pflegewissenschaftliche Arbeiten, das analytische Denken und so weiter. Was man in der Sachverständigenausbildung, Pflegesachverständigenausbildung lernt, ist eben einmal, wie funktioniert die Begutachtungsrichtlinie? Also da liegt der Hauptfokus drauf, weil das muss man schon sagen, das ist ein großes Arbeitsfeld, die Feststellung der Pflegebedürftigkeit. Und ein großer Teil ist dann eben der zweite Teil, wie wird ein Gerichtsgutachten erstellt? Also man sieht auch, wie man ein normales, in Anführungszeichen, Gutachten erstellt, überhaupt ein Gerichtsgutachten, wie ist das aufgebaut? Wie untermauere ich meine Sichtweise? Also wie stelle ich die Zusammenhänge her? Wie stelle ich das dar? Wie ist das Schreibbild, die Schriftform? Also Pflegeständig in so einem Gutachten wird man nie lesen, ich komme zu der Meinung, sondern es heißt dann immer dieses Hochtrabende aus gutachterlicher Sicht, aus pflegefachlicher Sicht und so weiter. Und das sind so Sachen, die lernt man eben in dieser Weiterbildung. Das ist richtige Weiterbildung, wo man am Ende eine Prüfung ablegt in Form eines Gutachtens, was man dann ausfertigen muss anhand eines Fallbeispiels, eines Falles. Und es ist auch nicht so, also ich selber bin Mitprüfer in einem Kurs, dass jeder besteht. Also es ist wirklich auch so, dass darauf geachtet wird, weil eben auch die Gerichte wissen, wenn von diesen Institutionen, die das ausbilden, Witten-Herdecke gehört ja auch dazu, die Universität, wenn dort Leute eben mit einem Zertifikat kommen, dann können die das auch.
Mhm. Ja, das okay.
ist entscheidend. So.
Ja. Ja, okay. Und jetzt haben wir so ein bisschen die Qualifikation gesprochen, auch so ein bisschen über das Berufsbild. Und wenn ich dich jetzt frage, wie sieht so dein typischer Arbeitstag aus? Also wie passiert das? Schreibt das Gericht dich an oder sagst du, hallo, ich habe Kapazitäten und das oder wie funktioniert das? Ist das lokal, in der Stadt, im Landkreis? Also jetzt bist du in Berlin, hast du einen Bezirk? Also erzähl mal so ein bisschen, wie du zu deinen Aufträgen kommst und wie so dein Arbeitsalltag ist.
Ja, ich bin tatsächlich bundesweit unterwegs. Also man kann das so, es gibt viele Gerichte, gerade wenn es jetzt um Sozialgerichte geht, die sagen, also sie fahren hier nicht nach München für uns, das ist zu weit, weil es wird ja alles bezahlt. Ne? Das kommt ja aus der Gerichtskasse. Ich bin auf manchen Gebieten spezialisiert, wo ich dann eben auch mal irgendwo hingeflogen werde. Das kommt aber selten vor. Also es ist jetzt nicht der Alltag. Der langweilige Alltag ist tatsächlich, es klingelt der Postbote an der Tür mit Paketen und sagt, guten Tag, ich habe Arbeit für Sie. Und dann kriegt man die Akten dann zugeschickt und dann eben den Beweisbeschluss dazu. Und aus dem Beweisbeschluss geht für mich dann eben daraus hervor, was meine Aufgabe ist, was ich machen soll. Und ich bearbeite oder darf auch nur die Beweisfragen bearbeiten. Ich darf jetzt nicht noch Fragen hinzufügen oder dann, ich bin der Meinung, ach, das sieht ja ganz interessant hier aus, da können wir noch dieses oder jenes machen, oder sondern ich muss mich an den Beweisbeschluss halten. Das ist quasi mein Arbeitsauftrag. Bin aber nicht weisungsgebunden. Das heißt, ich stehe komplett auf eigenen Beinen. Ich muss keinem Rechenschaft ablegen. Auch das Gericht darf mir danach nur durch noch einen Beschluss weitere Aufträge erteilen oder Fragen stellen. Mündliche Sachen gehen gar nicht mehr. Dann sehe ich querlesen, worum es in diesem ganzen Fall geht. Wenn es um Pflegegrad geht, dann gucke ich, wenn ein Hausbesuch angesetzt ist, dass ich einen Termin vereinbare. Und wenn ich jetzt in einem Haftungsfall unterwegs bin, dann beginnt für mich erstmal die Dokumentenanalyse, also so richtig, wo ich mir alles angucke, ganz genau raus eruiere, worum geht's hier eigentlich. Und meistens ist es dann so, dass man noch ganz viele Fragen hat. Dann wende ich mich schon ans Gericht und ich kann auch, wenn ich der Meinung bin, wenn ich jetzt eine Durchsicht gemacht habe, die Fragestellung passt jetzt nicht ganz dazu oder die Fragestellung ist für mich unklar, kann ich Rücksprache halten, darum beten, dass vielleicht noch eine Frage hinzugefügt oder geändert wird. Und dann heißt es eben ausarbeiten, Dokumentenanalyse, den ganzen Fall sich anschauen und einen Überblick machen. Ich sage mal, das ist wie so eine Mindmap, die man sich macht. Und am Ende des Tages muss ich quasi einer wildfremden Person erklären können, eine Geschichte erzählen können über diesen Fall. Und die Person muss sofort im Kopf haben, worum geht es hier eigentlich. Ob das so verständlich ist, ja. Also ich muss mir ein Bild von dieser Person machen, dass ich, ohne die jemals gesehen zu haben, das Gefühl habe, ich stehe bei der quasi im Wohnzimmer. Wenn es jetzt um Haftungsfall geht zum Beispiel.
Kannst du das einmal vielleicht einem kurzen Szenario skizzieren? Also, dass wir es auch noch einmal praktisch hier im Podcast hören. Also, ich habe jetzt irgendwie so ein Bild im Kopf. Häuslichkeit, Rollator voll bepackt, noch ein Katheter, die Katheterschnur liegt auf dem Rollator, verheddert sich, die pflegebedürftige Person fällt und hat eine Oberschenkel-Halsfraktur und keiner weiß warum.
Also ich habe ein schönes Beispiel dazu, wenn es um Sturz geht. Ich hatte einen Fall gehabt, wo die Einrichtung verklagt wurde auf Schmerzensgeld von den Angehörigen, weil derjenige eben so aus dem Rollstuhl gefallen ist, dass er sich einen Oberschenkel-Halsbruch zugezogen hat und noch eine Knöchelfraktur. Da war es dann so gewesen, dass ich dann eben diesen Fall gekriegt habe und habe eine Dokumentenanalyse gemacht und habe mir erstmal alles aufgeschrieben, was ich zum Sturz gefunden habe. Wer hat was dokumentiert? Wo steht was? Dann habe ich geguckt, wie sind die Dienstpläne aufgebaut gewesen, weil manchmal ist es auch so, dass Leute dann 43 Stunden im Dienst waren. So, dann muss ich mir da die anderen Blätter angucken und sehen, war das wirklich so oder ist hier ein Übertragungsfehler oder so? Also dann fallen einem schon solche Kleinigkeiten auf, wo man sich denkt, ah, okay, was ist hier los? Und dann fahre ich eben hin und gucke mir das vor Ort an. Ich spreche mit der Person selber. Also wenn sie ansprechbar ist, ansonsten eben auch mit Betreuern, mit den Pflegekräften vor Ort. Versuchen wir also vor Ort ein Bild von der Situation zu machen, gucke mir das Hilfsmittel ganz genau an, ich gucke mir die Bodenbeschaffenheit an, ich gucke mir an, wie das aussah. Sehr häufig eben auch, dass Fixierungsmaßnahmen einfach angewohnt, also freiheitseinschränkende Maßnahmen, ohne dass da irgendwas vor, also irgendeine Genehmigung vorliegt oder dass da versucht wurde, was anderes zu machen. Ich gucke mir an, wie ist der Gesundheitszustand. Also ist die Person überhaupt in der Lage, im Rollstuhl zu sitzen oder wäre das in dem Fall kontraindiziert gewesen? Und anschließend nehme ich diese ganzen Informationen und packe mir das in mein, sage ich mal, Tabellensystem und bringe mir das in eine Zeitachse. Alle Aussagen, die ich dann habe, bringe ich mir in eine Zeitachse und gucke erstmal, passt das übereinander? Und in dem Fall ist mir dann aufgefallen, dass vor diesem Sturzereignis also weitere 30 Sturzereignisse stattgefunden haben und dass die Einrichtung wirklich alles getan hat, alles versucht hatte, um eben präventiv dem entgegenzuwirken. Und natürlich, das wissen wir alle, die im Pflegebereich unterwegs sind, irgendwann kommt man an den Punkt, da sind alle Möglichkeiten ausgeschöpft und dann ist der Zustand erreicht, wo man sagt, okay, es geht darum zu gucken, wenn die Person stürzt, dass sie so stürzt, dass sie sich möglichst nicht verletzt. Auch diese Maßnahmen hatte diese Einrichtung ergriffen. Also es war wirklich alles geklärt. Und dann wurden eben die Fragen in die Richtung beantwortet, dass ja, es lagen ganz viele Sturzereignisse vor und es lag auch dieses Sturzereignis vor, aber die Einrichtung hat eben kurz gefasst alles getan, was möglich ist, um das zu verhindern. Es ist trotzdem dazu gekommen, Punkt. Weil meine Aufgabe ist es nicht, die Frage zu beantworten, ist sie schuld oder ist sie nicht schuld, sondern ich gebe dem Gericht die Information, die Einrichtung hat alles getan und das Gericht muss entscheiden.
Muss es entscheiden. Ah, okay.
So, also gebe dem, ich bin eine Entscheidungshilfe, ich bin ein Beweismittel, eine Entscheidungshilfe für das Gericht. Und das Gericht muss dann gucken, meistens ist es so, dass es in solchen Sachen, wenn es unklar ist, auf den Vergleich hinausläuft. Ist eigentlich meistens so, dass sich irgendwie geeinigt wird. Ich erfahre das meistens nicht. Also wenn ich Interesse daran habe, was daraus geworden ist, dann kann ich beim Gericht anrufen und mal nachfragen, ob man mir sagen könnte, was daraus geworden ist. Meistens höre ich dann nichts mehr davon. Oder es kann auch sein, es kommt sehr häufig dann vor, es ist ja nicht so, dass man ein Gutachten einreicht und dann ist Feierabend, sondern dann kommen eben die Fragen von den Gegenseiten. Wie meint er denn das? Wie meint er das? Wie kommt er darauf? Wenn ich solche Fragenkataloge kriege, weiß ich, cool, ich habe mich unglücklich ausgedrückt, ich habe mich unklar ausgedrückt. Also je dezidierter wir in einem Gutachten darstellen und beschreiben, desto einfacher ist es für alle Seiten dann.
Also wie gesagt, ich finde das total spannend und du hast gerade gesagt, du hast Tabellen, du hast dir eine Zeitachse gebaut. Also sind das alles deine eigenen Tools, die du jetzt über die Erfahrung gesammelt hast, beziehungsweise die du dir erarbeitet hast, wie du ein Gutachten erstellst? Oder gibt es tatsächlich, du hast auch gesagt, in der Ausbildung lernt man das oder in der Weiterbildung, aber gibt es denn ein Standard oder ein formalisiertes, standardisiertes Format, wie so ein Gutachten auszusehen hat? Oder vom Sprechen her oder macht das jeder Pflegesachverständige dann selbst?
Ja, also es ist so, dass der Aufbau eines Gutachtens eigentlich immer gleich ist, dass man eben eine Einleitung hat, man hat eine Falldarstellung, man hat die Beantwortung der Beweisfragen, also so eine Auswertung. Es gibt aber keine Vorgaben, wie hat das auszusehen. Also es ist so, dass in Streitigkeiten zwischen Sachverständigen und Gerichten, sagen wir es mal so, wie denn die Vergütung vorzunehmen ist. Da wurde dann zum Beispiel mal beschrieben, also wir halten uns an das deutsche Schriftbild, 30 Zeilen, 60 Zeichen und so weiter. Und wenn jetzt der Sachverständige die Zeilen auseinanderzieht und größere Schriftgröße nimmt, sodass quasi mehr Seiten am Ende rauskommen, weil wir nicht nach tatsächlicher Zeit bezahlen, sondern nach Seitenzahlen, dann wird denen schon geguckt, dass das nicht passiert. Und dadurch ergibt sich quasi so eine Zwangsgrößenaufbau, was die Schriftgröße und sowas alles angeht. Aber ob ich jetzt zuerst die Beweisfragen nehme und am Ende irgendwas hinschreibe, das interessiert, also was heißt interessiert keinen? Es ist so, es gibt da keine Vorgaben, aber man würde mich nicht mehr beauftragen, weil man mir meiner Logik nicht mehr folgen kann, ja. Und das ist eben dieser logische Aufbau generell eines Gutachtens, dass man eben immer eine Einleitung hat, worum geht's hier eigentlich, damit jeder erstmal weiß, was hat dieses Gutachten für einen Sinn. Dann eben meine gutachterliche Befunderhebung, so nennt sich das, wo ich den Ist-Zustand, den ich dann erfasst habe, reinschreibe. Und dann kommt eben die Beantwortung der Beweisfragen, die Auswertung, zu welchem Ergebnis ich dann komme. So ist ein Gutachten immer aufgebaut. Einleitung, Beschreibung, gutachterliche Befunderhebung und Auswertung.
Ja, spannend. Und wie viel Gutachten machst du so im Monat, in der Woche? Ist das phasenweise oder ist das regelmäßig? Also finde ich auch ganz spannend. Wie viel Gutachten passieren denn so in deiner Arbeitswelt?
Ja, es ist so ganz unterschiedlich. Ich sag mal, Durchschnitt 4 bis 5 im Monat mehr ist unrealistisch. Es kommt auf die Größe auch an. Also wenn man jetzt einen Pflegegrad kriegt, dann sind das 200-300 Seitenakten. Ich habe aber schon Kartons in der Tür zu stehen gehabt mit 3.000, 4.000, 5.000 Seiten. Also gerade wenn die Fälle über Jahre gehen, weil auch wenn jemand verstirbt, geht das ja auf die Erben über. Die haben das Recht, weiterzuklagen. Und dann hat man schon mal gut was zu lesen. Das ist selten. Also eher sind so, sage ich mal, 3-4 Gutachten im Monat, eins pro Woche, wenn man es mal so nimmt. Aber realistisch, weil dann wird es unsauber. Wenn ich unter Hektik und Stress arbeite, ich weiß nicht, wie das bei anderen ist, aber bei mir ist das so, wenn ich zu viel mache, habe ich so viel im Kopf, weil ich muss mich auf den Fall konzentrieren können. Und wenn ich dann auf einmal bei einem anderen Fall bin, dann komme ich durch.
Wird schwierig.
Das wird schwierig.
Ja. Cool. Und wenn nochmal so auch zu den Inhalten, also das hast du gesagt, es ist die Begutachtung von der Pflegebedürftigkeit, also in den Pflegegraden, es sind Haftungsfälle. Jetzt haben wir natürlich im Vorfeld auch schon ein bisschen gesprochen und interessiert mich natürlich noch ein kleiner Bereich oder was heißt ein Bereich, in dem ich mich auch überhaupt nicht auskenne, ist die Forensik. Bist du da auch unterwegs und erzähl mal, was da so passieren könnte oder ist das noch ein Feld, was vielleicht noch erobert werden könnte von uns in der Pflege sozusagen?
Ja, das kann auf jeden Fall erobert werden. Ich bin da tatsächlich raus, was die Forensik angeht. Da verweise ich gerne, ich hoffe, ich darf das so sagen, an die Anke-Petra Kasimir. Das ist quasi so die Leaderin in dem Bereich. Ich bin selber auch erst letztes Jahr auf einer Tagung über dieses Thema gestolpert, weil dort eben Anke Kasimir einen Vortrag gehalten hat, wo ich mit offenem Mund da saß und dachte mir so, ach, also es gibt Haftungsfälle und Forensik. Haftungsfälle betrifft eben alle Bereiche, wo irgendjemand der Meinung ist, hier hat jemand etwas nicht richtig getan und ich habe jetzt einen Anspruch auf Entschädigung oder ich will irgendwas haben. So. Das, was Anke Kasimir macht, diese Forensik, ist eben Gewalt in der Pflege zum Beispiel. Auch Leute, die ums Leben gekommen sind, hat sie eben und das sehr gut erklärt. Uns ist, glaube ich, allen gar nicht bewusst, wie viel Gewalt eigentlich auch tatsächlich in der häuslichen Pflege, also im nicht sichtbaren Feld, auch zum Teil in der stationären Pflege vorhanden ist. Und da dieses pflegefachliche Verständnis zu haben, und da muss man wirklich ein Ass dann auf diesem Gebiet sein, wie sieht dann das Erscheinungsbild aus, wenn dann, und das fand ich sehr beeindruckend, jemand einen Löffel unter den Zungengrund gedrückt kriegt? Wie sieht das aus, wenn jemanden der Hals abgedrückt wird? Welche Anzeichen sehe ich dann in der Haut? Das haben wir alle gelernt, Krankenbeobachtung. Und da wird sie eben mit hinzugezogen. Und das ist ein Feld, also da bin ich nicht unterwegs, definitiv nicht unterwegs, möchte ich auch nicht, das traue ich mir nicht zu, weil das wirklich die absolut hohe Kunst, wenn man das vergleicht, würde ich sagen, die Sachverständigen sind die Könige und die Forensik sind die Kaiser, weil das wirklich ein Feld ist, da muss man 100% sattelfest sein, man muss sich 100% sicher sein, man muss Ahnung davon haben und man muss eben auch das Risiko eingehen, sich in Gefahrensituationen zu begeben, weil wenn man eben auch in Mordfälle mit verstrickt ist, ja, mehr sage ich dazu nicht. Ich kann dazu empfehlen, es gibt dazu eine Folge, sich die anzuhören oder lad sie ein, rede mit ihr, weil das wirklich die Forensik ist, die ihr stundenlang zuhören, wenn sie erzählt, weil ich das so spannend finde. Aber da bin ich nicht unterwegs.
Ich finde das auch, ich glaube, da siegt auch gerade meine Faszination. Ich finde das auch super spannend, aber ich habe auch überhaupt gar keinen blassen Schimmer davon. Also
ja, nee, da bin ich raus.
Ich hatte Psychiatrie viel im Schwerpunkt im Studium. Ich habe Jugend und Kinder gemacht und Psychiatrie gemacht, weil so die normale Krankenpflege und, sag ich mal, Geronto, die hat man ja sowieso irgendwie täglich. Deswegen habe ich mich auf zwei Bereiche konzentriert, wo ich wirklich keine Ahnung hatte. Und ich fand die psychiatrischen, und auch da ist man so ein bisschen in die Forensik reingegangen, fand ich höchst spannend und höchst komplex. Aber das ist auch alles, was ich mich bisher damit beschäftigt habe. Deswegen, ja, vielleicht muss ich da auch nochmal hingucken. Also, und ich weiß immer noch nicht so genau, ob da die Faszination überwiegt oder auch vielleicht so die eigenen Ängste, mit was man eigentlich konfrontiert werden könnte oder kann. Ne? Also das ist so ein bisschen der Zwiespalt zwischen Faszination und tatsächlich auch Ängste. Tatsächlich, ja.
Ja, ich habe, also ich wirklich habe so, ich glaube, es gibt vielleicht noch andere, die das machen. Ich kenne jetzt nur Anke Kasimir. Ich habe so einen hohen, wirklich so einen hohen Respekt, weil ich weiß schon, dass das, was wir als Sachverständige, es gibt vielleicht auch Kolleginnen und Kollegen, die belächeln uns und sagen, Pflegesachverständige, ich lade gerne mal ein, sich das anzutun, habe ich so einen hohen Respekt vor dieser forensischen Pflegesachverständigen-Tätigkeit, weil das wirklich ein Fachwissen, ich weiß nicht, ich will mich jetzt nicht klein machen, aber ich glaube, ich bin doof dagegen. Das ist wirklich, lad sie mal ein, es ist wirklich so faszinierend, also so faszinierend.
Ja, vielleicht mache ich das tatsächlich mal, um einfach auch da nochmal über Forensik zu sprechen. Genau. Oder wir verweisen auch auf deine Folge, vielleicht so als Teaser, dass man, ja genau, du hast ja auch mit ihr gesprochen. Okay, einmal wieder zurück zur Forensik. So, und vielleicht nochmal so ein bisschen, was sind die größten Herausforderungen, die dir so begegnen in deinem Alltag? Und vielleicht auch nochmal so die Geschichte, wie hat sich das denn in den letzten Jahren vielleicht auch verändert? Oder wo könnte die Reise hingehen? du hast gesagt, du warst schon oder bist schon sehr lange in dem Feld. Du hattest auch in Anführungsstrichen bei den alten Hasen deine Fort- und Weiterbildung, deine Fachweiterbildung. Gibt es denn Bestrebungen oder verändert sich das Berufsbild? Also siehst du da aus deiner Expertise gerade eine Veränderung?
Ja, Veränderung dahingehend, dass wenn man nach Pflegesachverständigen googelt, also wenn man dann, ich mache das auch, wenn ich im Urlaub bin, nicht weil ich dann im Urlaub arbeiten möchte, sondern einfach, weil Google mich dann in eine andere Region trackt, um zu gucken, gibt es Angebote dazu. Und das ist wirklich so, also wir haben es hier zum Beispiel in Berlin, dass die Sozialämter, die ja auch einen Bedarf im SGB 12 feststellen, dass die auch nach Pflegesachverständigen suchen. Also die haben keine Stellenausschreibung für Pflegegutachter. Da steht dann Fachkräfte, Studierte, Pflegesachverständige. Ich stelle das fest, dass eben das Interesse an dieser Weiterbildung auch immer weiter zunimmt. Und ich stelle auf der anderen Seite aber auch fest, dass viele dieses Berufsbild noch nicht wirklich ernst nehmen. Das mag vielleicht auch damit zusammenhängen, dass man uns Pflegefachkräfte, Pflegefachpersonen, wie auch immer man es nennen mag, nicht wirklich ernst nimmt. Und ich glaube, alles, was damit an Berufsbildern zu tun hat, wird dann immer so ein bisschen belächelt. Es ist aber so, dass die Akzeptanz bei den Gerichten, die Akzeptanz bei den Einrichtungen, die Akzeptanz bei den Trägern, Kostenträgern und so weiter, also es ist mittlerweile auch so, dass ich auch von Kassen zum Teil beauftragt werde, ist das schon so, dass die Akzeptanz immer mehr wird. Das habe ich vor 10 Jahren so nicht gehabt.
Mhm. Und wenn du so denkst an die Herausforderungen, was sind so dann deine größten Herausforderungen im Arbeitsalltag? Oder gibt es die gar nicht so?
Ich empfinde das nicht als Herausforderung, aber ich glaube, die Herausforderung ist es, sich fokussieren können, wirklich komplett fokussieren können auf einen Fall, auf eine Situation. Man muss sich dort reindenken können. Doch, das ist eine Herausforderung, sich wirklich in die Situation hereindenken, weil es ist nicht so, dass überall, wo ich hinkomme, dass es auch so ist, wie es scheint. Und meine Aufgabe ist es ja zu gucken und rauszufinden, könnte es doch anders sein. Also als Beispiel dazu, ich bin selber auch schon fast drauf reingefallen, als ich bei einer Person war, die mir als blind beschrieben wurde, die öffnete mir die Tür, die guckte mir in die Augen, die führte mich durch die Wohnung, die brachte mir einen Kaffee, stellte ihn mir hin, guckte mir in die Augen, zeigte mir ihre ganze Wohnung, das Badezimmer und. Und ich habe immer wieder versucht herauszufinden, ist sie es oder ist sie es nicht. Und als ich gegangen bin, Berliner Altbau, ich bin ziemlich groß und ziemlich schwer, habe ich den Trittschall des Bodens natürlich verändert. Und sie dachte offensichtlich, dass sie weiter links ist und lief aber zu weit rechts und ist volle Kanne gegen den Türpfosten gelaufen.
Oh.
Eine aufgeplatzte Kopfwunde und so weiter. Und da war für mich klar, okay, ich habe mich selber blenden lassen. Ja, habe gedacht, nee, das kann ja gar nicht sein. Bin aber auch nicht auf den Gedanken gekommen, ich hätte mal mit ihr vor die Tür gehen sollen. Weil, na klar, in dem eigenen Umfeld, das kennen wir alle, nachts sind wir blind im Dunkeln unterwegs, wenn wir irgendwo auf die Toilette gehen. Aber wenn wir in einer fremden Wohnung sind, laufen wir überall dagegen. Sie hat ihr komplettes Umfeld perfekt adaptiert. Ich habe diesen Trittschall verändert und das sorgte dafür. Ich wäre sonst da rausgegangen und hätte gedacht, die ist nicht blind. Was will sie denn, ja? Und da eben diesen Fokus nicht zu verlieren, sich wirklich auf den Fall zu konzentrieren und sich nicht blenden zu lassen und sich selber nicht zu blenden oder seine eigene Meinung. Ich habe auch schon Fälle gehabt, wo ich die Sachen gelesen habe, total überzeugt davon war, so ist es und bin da hingekommen und habe gedacht, oh, das war jetzt ganz anders. Da stellt man dann so fest, auch ein Beispiel, man kommt hin und dann wird einem ein pflegebedürftiger Herr präsentiert, der dann also wirklich da eine wunderbare Show abzieht. Und im Gespräch, man ist dann so 1, 2, 3, manchmal auch 4, 5 Stunden vor Ort, werden die ja immer lockerer. War eben auch ein Hund vorhanden und der saß eben mit seinen verknüpperten Händen da und erzählte mir, er könne alles nichts und die Schwester müsse alles machen und so. Und irgendwann erzählte er, naja, wenn ich dann morgens wach werde, dann gehe ich eben mit dem Hund raus und dann komme ich wieder rein und lege mich hin und warte auf meine Schwester. Und da habe ich schon gefragt, naja, aber dann können Sie doch gleich ins Badezimmer gehen, wenn Sie doch eh schon aufgestanden sind. Nee, ich kann das ja alles nicht, das macht meine Schwester. Die kommt ja auch und macht mir dann das Insulin fertig. Ich sage, welches Insulin? Sie sind doch gar kein Diabetiker. Nee, na, für den Hund. Das macht die mir immer fertig, damit ich ihm dann morgens die Spritze geben kann. Ich sage, wie wollen Sie das denn machen? Sie können doch mit den Fingern das gar nicht. Doch, doch, das kriege ich. Dann stockte er und dann war ihm in dem Moment klar, okay.
Jetzt hat er sich verraten. Jetzt,
ja, so. Und nach den Unterlagen und nach den ganzen Gutachten des medizinischen Dienstes, die ich zu lesen bekommen hatte, war für mich völlig klar, älterer Herr, kann nichts und so weiter. Und es war ganz anders gewesen. Und das kriege ich nur raus, indem ich eben nicht dorthin gehe, 45 Minuten vor Ort bin und dann wieder gehe, sondern ich bleibe da, ich richte mich quasi ein und fange auch nicht sofort an mit, Mensch, hier, jetzt wollen wir mal und Laptop auf, sondern ich unterhalte mich erstmal. Erstmal die Leute zur Ruhe kriegen. Und irgendwann, wenn Leute bescheißen, wenn man das so sagen darf, dann kriegt man das irgendwann mit. Ehepaare, die sind aufeinander eingespielt. Wenn die ins Badezimmer gehen, man sieht sofort, ob er weiß, wo die Seifen, man weiß, wo der Waschlappen hängt. Und wenn er suchend dasteht und sie andauernd ihm Anweisungen geben muss, na, du musst da gucken, du musst da gucken, du musst hier gucken, du musst dort gucken, werde ich schon hellhörig. So. Und das sind die Kleinigkeiten, auf die wir dann achten. Und das ist die Herausforderung, diesen Fokus zu halten. Mhm. Aber ansonsten ist es eine für mich wunderbare Arbeit. Also herausfordernd in dem Sinne, nicht zu viel zu machen, sage ich mal so. Mhm,
Ja, ich finde es total spannend und auch danke für den Einblick in das Berufsbild und auch in deinen Alltag. Und vielleicht einmal noch so zum Schluss, wir hatten es einmal schon ganz kurz angesprochen, so die politische Ebene so als Abschluss und auch vielleicht den Ausblick. Also wir sind ja im Moment in so einer schwebenden Phase. PKG haben wir, glaube ich, alle jetzt in rauf und runter uns angeschaut. Vielleicht, was würdest du gerne der Politik sagen in Bezug auf die Kompetenzen des Berufsbildes Pflegesachverständigen?
Ich würde mir wünschen, dass wir uns auch im Gesetz generell, also im Sozialgesetz wiederfinden, in der sozialen Gesetzbarkeit, weil es tauchen die Pflegegutachter auf, also die unabhängigen Pflegegutachter. Trotz dessen sie dort auftauchen, werden sie nicht für voll genommen und es wird nicht umgesetzt. Das muss man ganz klar sagen. Und die Pflegesachverständigen tauchen gar nicht auf. So, und das wäre schon schön, wenn eben gerade auch im Sozialgerichtsgesetz, SGB 11, SGB 12, also generell im SGB, im SGG, in der Zivilprozessordnung, fände ich das schon schön, wenn wir alleine auch nur schon im JVEG, in der Justizvergütungs- und Entschädigungsgesetz, wenn wir eben einen eigenen Punkt zur Vergütung kriegen würden. Es gibt im JVEG, ist eben alles geregelt und die Sachverständigen, die nirgendwo reinfallen, sind eben in Klasse M1, M2, M3 geregelt. Und ich fände es halt schon eine Anerkennung, wenn man uns einen eigenen Punkt gäbe mit einem eigenen Stundensatz. Zum Beispiel so. Wobei auch im M1, 2, 3 ganz klar geregelt ist, für welche Fälle das vorliegt. Wir finden uns eben nirgendwo wieder, sagen wir es mal so. Mhm.
Ja, das wäre ja, wie gesagt, der große Wunsch oder auch da nochmal zu gucken, der Pflege insgesamt übergeordnet die Kompetenzen zu geben und dann auch eben zu verankern in der Vergütung, vor allem in den leistungsrechtlichen Grundlagen.
Ja, da muss man sagen, also unsere Vergütung ist gut nach dem JVG, will ich mich gar nicht beschweren. Und auch, ich weiß ja, warum wir im M1, M2, M3 auftauchen, weil eben da auch das ganz klar geregelt ist, wann quasi welche Vergütungsgruppe genommen wird. Aber trotzdem wäre es eine Anerkennung, uns einen eigenen Punkt zu. Es ist aber auch so, dass man eben jetzt in diesen anstehenden Gesetzgebung, was auch immer, wer da auch immer politisch dann aktiv sein wird, wer auch immer dafür zuständig sein wird, wäre es schon sehr schön, wenn man eben dieses Berufsbild der Sachverständigen eben mit aufnimmt. Es taucht nirgendwo auf. Es hat also irgendwie niemand, überhaupt unabhängige Pflegegutachter und Pflegesachverständige auf dem Schirm. Ich bin jetzt mal Nostradamus, ich prophezeie, wir werden in den nächsten 10 Jahren mit einer der wichtigsten Rollen in diesem System einnehmen, weil überall da, wo es um Geld geht, braucht es dann Gutachter und Sachverständige. Und das hat keiner auf dem Schirm.
Ja, dann hoffe ich, dass wir uns in 10 Jahren und auch zwischendurch nochmal sehen und die eine oder andere Podcast-Folge machen, um eben auch fachlich aufzuklären und auch der Pflege eine Stimme zu geben. Ich habe schon 2 Teaser, die ich mitgebracht habe. Und zwar einmal wird es noch eine Folge mit dir geben. Das wird nochmal spannend über den Werdenfelser Weg. Ich glaube, das können wir schon mal ankündigen. Und was wir, glaube ich, auch ankündigen können oder dürfen, ist, dass am 15. und am 16. Mai in Bremen der Deutsche Tag der Pflegeberatung stattfinden wird. Dich kann man dann dort live und in Farbe in Action sehen sozusagen und dich auch befragen. Ihr macht einen Open Space und ihr habt auch einen Slot, einen Vortragsslot oder du mit der Dinda Düda. Und ja, da freue ich mich ganz doll drauf, dass wir uns da vielleicht dann auch auf einen Kaffee treffen.
Ja, auf jeden Fall, weil du wirst ja auch dort sein und das wird so toll werden. Also du hast es so wunderbar gesagt, jeder, der uns mal alle kennenlernen möchte, soll dorthin kommen. Tage der Pflegeberatung. Sagt ja schon, ne? Geht um Pflegeberatung, ist ein tolles Programm, was die Crew oder das Orga-Team, wie auch immer man sie nennen mag, dort auf die Beine stellt, ganz toll. Deswegen auf jeden Fall diesen Termin vormerken.
Genau, das machen wir und ja, danke, dass du mich auch nochmal vorgestellt hast. Ich kann mich immer nicht so gut selber vorstellen oder mich mit, das ist mir immer ein bisschen unangenehm. Ja, vielen Dank dafür und genau, ich freue mich auf unsere 2. Folge und ja, ich sage erstmal bis dann.
Ich sage vielen lieben Dank, hat mich sehr gefreut und Pflegefaktisch ist ein ganz, ganz toller Podcast. Ich höre ihn total gerne, ihr müsst ihn auch hören. Liked und teilt ihn, damit ihn möglichst viele hören, generell alle Folgen, weil es ist für mich einer der Podcasts in der Pflegelandschaft.
Oh, vielen lieben Dank.
Den Blogbeitrag zu dieser Folge liest du wie gewohnt auf unserer Homepage unter www.medifoxdan.de.
bei Fragen oder Wünsche zum Podcast, schreib mir einfach unter der E-Mail-Adresse pflegefaktisch@medifoxdahn.de und folge mir gerne auf Instagram oder Facebook. Wenn du selbst Expertin oder Experte bist und möchtest gerne über dein spannendes Thema oder über dein spannendes Projekt im Podcast mit mir sprechen, dann bist du herzlich eingeladen. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann schenke mir gerne einfach deine Sterne für eine gute Bewertung. In diesem Sinne, einfach weiter Podcast hören. Ich freue mich auf dich. Powered by MediFox Dahn.